Legendär, aber wer? Der Podcast mit Manni Breukmann und Pfarrer Bernd Becker. Für evangelischezeitung.de.
Legendär, aber wer, heißt es wieder. Ich soll einen Promi raten und vorher habe ich noch einen, früher hat man gesagt, Denkspruch, weil man darüber nachdenken konnte. Heute habe ich wirklich sowas wie eine Art Denkspruch, finde ich gar nicht schlecht, von Günter Jauch. Und der hat mal gesagt, Bildung lässt sich nicht downloaden. Finde ich wirklich super, weil das geht dabei um ein Missverständnis, was man hat, was auch teilweise Abiturienten haben, wenn man ihnen sagt, das ist aber komisch, dass du das nicht weißt, dann sagen die sofort, wie, das kann man doch googeln oder mittlerweile mit KI rauskriegen. Und das hat offensichtlich Günter ja auch veranlasst zu sagen, Bildung lässt sich nicht downloaden, weil Bildung ist ja eigentlich auch viel mehr als pures Wissen.
Und sich was erarbeitet und so. Wobei ich den Trick von meiner Mutter immer angewandt habe und habe mir zum Beispiel mein Matheheft und das Kopfkissen gelegt vor einer Mathearbeit und dann konnte ich alles am nächsten Tag. Und das war ja auch ein bisschen wie gedownloadet, ne?
Ja, und die Erde ist eine Scheibe, klar.
Ja,
leg mal los.
Manni, heute kommt jemand, den du erraten sollst, den, ich sage jetzt mal, so jemand, den jeder kennt oder jede kennt.
Jetzt werden die Messlatten wieder hochgelegt.
Nein, um dich zu entspannen, verstehst du? Ich sage jetzt mal so ein bisschen wie Michael Jackson oder so. Weißt du, den kennt ja jeder. Ne?
Ich wollte jetzt Clementine nehmen neulich, aber wir nehmen ja keine Kunstfigur. Ne?
Ja, können wir nochmal drüber reden.
Hätte ich Clementine nehmen können?
Ja, finde ich schon.
Aber,
ja,
aber viele kennen die auch gar nicht. Okay.
Kennen die nicht mehr. Das ist eher das Problem. Nee, es ist nicht Clementine und es ist nicht Michael Jackson. Aber eine sehr bekannte Person. Geboren 1899 und ist trotz gewisser Beschwerden, vor allem im Alter, immerhin noch 81 Jahre alt geworden, also 1980 gestorben.
Ja.
Diese Person hatte gewisse Probleme in der Kindheit und das erzähle ich deshalb, nicht um dich auf Irrwege zu führen, sondern weil diese Probleme auch zu seinem späteren Beruf, in seinem späteren Beruf ihm hilfreich waren. Also er war ein Geschwisterkind und sein Bruder war 9 Jahre älter als er. Und ja, von daher fühlte er sich als Kind immer so ein bisschen einsam, weil die Geschwister nicht so viel mit ihm dann gespielt haben. Also die waren 7 und 9 Jahre älter. Und dann war er noch, Manni, ganz schlimm katholisch.
Ja.
Ja, und das war deshalb schlimm. Weil er in einem Land gewohnt hat, wo der katholische Glaube also eher in der Minderheit war, sondern anders religiös geprägt war.
Gibt es doch gar nicht so ein Land.
Ja, gibt's. Hier und da gibt es das tatsächlich. Ne? Dann war er als Kind sehr klein und sehr korpulent. Und das alles führte dazu, dass er eine recht einsame Kindheit hatte. So. Was machen manchmal Kinder, die so aufwachsen? Der hat sich so zurückgezogen und so eigene Interessen entwickelt. Also der hat zum Beispiel unheimlich gerne Fahrpläne gelesen, hat Stadtpläne und Landkarten studiert und er flüchtete sich also in die Fantasiewelt. Hat Romane gelesen, hat Theatervorstellungen besucht, ging oft ins Kino, ging gern ins Gericht und hat da Mordprozesse sich angesehen. Und das insbesondere alles hat ihm später dann geholfen in seinem Beruf oder in seinem großen Erfolg, beziehungsweise
Jack
überhaupt
the Ripper,
dazu
Jack the Ripper,
geführt.
Jack the Ripper.
Du meinst, wer wäre denn für einen Serienmörder die Psychogramm? Nein, der hat überhaupt keinen umgebracht, war auch nie im Gefängnis. Insofern relativ brav. Ja gut, musste dann irgendwann arbeiten. Sein Vater ist 1914 gestorben, da war er 15 und hat dann ein Jahr später seine erste Stelle angenommen als technischer Angestellter bei einer Telegraph Company. Die haben elektrische Leitungen hergestellt und da war er sowas wie technischer Zeichner und wurde aber, weil er so schön gezeichnet hat, bald in die Werbeabteilung versetzt. Da hat er auch einen Spitznamen bekommen, den kann ich dir leider jetzt nicht sagen, weil du dann schon seinen Namen erraten könntest. Unter diesem Spitznamen allerdings hat er begonnen, Kurzgeschichten zu veröffentlichen oder zu schreiben. Gruselige Kurzgeschichten und die wurden in der Betriebszeitschrift von dieser Telegraph Company veröffentlicht.
Welches Land?
Ja, dann sage ich es dir einfach. Wir befinden uns hier in England.
In England. Okay.
Genau, und deshalb auch die Sache mit dem Katholizismus, weil England ja, hatten wir ja schon mal in einer Folge von der anglikanischen Kirche, ne, geprägt war, ist.
Ja.
So, und hier erleben wir also so ein bisschen eine Bewegung von diesen technischen Zeichnen und Arbeiten hin zu dem Kreativen. Also, ne, er war in der Werbeabteilung, hat da gezeichnet, hat dann Kurzgeschichten geschrieben und hat dann gemerkt, Mensch, ich kann vielleicht auch noch mehr erreichen und hat sich mit einer Mappe mit Illustrationen um einen neuen Job beworben. Und den hat er auch bekommen. Und dieser Job war, dass er für Filme die Zwischentitel gezeichnet hat. Wir befinden uns hier noch in der Stummfilmzeit, also insbesondere jetzt 1921, 22 sind wir, wo er gezeichnet hat, Zwischentitel für Filme. Ringelt da irgendwas, in welche Richtung das hier gehen könnte, Manni?
Ich nehme an, das war ein Regisseur. Kreativ, aber nicht unbedingt darstellend. Und ging dann schon irgendwie Richtung Werbung, Richtung Film, 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 Film. Ich tippe drauf, er ist beim Film geblieben und ist Regisseur.
Nicht schlecht, Manni. Und das ist wirklich interessant, sein Lebensweg. Denn es ist so, es wurde ein Film gedreht, da war er also beteiligt. Und da wurde der Regisseur gefeuert. Und da fehlten aber noch ein paar Szenen. Und da hat man ihn gefragt, ob er sich nicht zutraut, dass er diese letzten Szenen noch dreht, ne, damit der Film fertig wird. Und das hat er auch gemacht. Und das war sehr erfolgreich und gut. Und dadurch war also im Grunde sein neuer Weg aufgetan, nämlich tatsächlich Regie zu führen. Und zunächst natürlich als Regieassistent, aber sehr bald erkannte man sein Talent und der hat dann ja selber in Filmregie geführt. Es gab dann eine ziemliche Wende, nämlich die Wende vom Stummfilm zum Tonfilm. Und da gab es einige Regisseure, die ihren Beruf drangegeben haben, weil sie sagen, das ist so eine neue Welt, da kommen sie nicht mehr mit oder machen nicht mehr mit. Und er hat das aber als Chance erkannt. Und er hat zum Beispiel Filme noch so nachvertont. Also hat dann so, weißt du, Geräusche noch eingebaut oder wo es ging, auch noch Dialoge eingebaut. Und hat so dann bestimmte Stummfilme nochmal aufgepeppt, dass die dann auch als Tonfilm gezeigt werden konnten. Ja, und das
war,
alles.
Das war dann so Ende der 20er, Anfang der 30er oder sowas in der Art.
Nee, in den 30ern ging das los mit dem Tonfilm.
Ja.
29 sind so die ersten Geschichten. Und was soll ich sagen? Er wurde immer bekannter und immer bekannter. War viel in Deutschland, deswegen hat er auch sehr gut Deutsch gesprochen. So, und ist dann aber umgesiedelt von England nach Amerika. Er ist in die USA gegangen und zwar 1955. Quatsch, früher, Entschuldigung, 39, aber 55 hat er dann die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen. Hat da interessanterweise auch Propagandafilme gedreht im Zweiten Weltkrieg. Unter anderem hat er Filme gedreht für die französische Resistance, um die zu unterstützen im Kampf gegen die Nazis.
Vielleicht kann ich das abkürzen. Indem ich frage, sein Oeuvre, bestand das zu einem Gutteil aus ja, Thriller, Schocker, Psycho-Filmen?
Absolut, genau. Ein absolutes Markenzeichen. Zieht sich durch sein Oeuvre, was 53 ja. Filme umfasst übrigens, die er gedreht hat.
Hat er auch die Angewohnheit, gelegentlich in seinen Filmen mal so kurz aufzutreten?
Cameo-Auftritte. Da habe ich gar nicht dran gedacht jetzt bei der Vorbereitung. Richtig. Und damit weißt du auch, wer es ist, Manni.
Ja, das war Alfred Hitchcock.
Alfred Hitchcock, hervorragend. Gratulation.
Neulich habe ich die Vögel gesehen.
Ach, ein toller Film, oder?
Ja, allerdings fand ich etwas atypisch. Es ging ja meistens um menschliche Irrungen, Wirrungen und Verwirrungen. Dies mit den Vögeln, also ich kann mich erinnern, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, da war ich irgendwie 10 oder 11, keine Ahnung. Der Film, der hat mir richtig Angst gemacht.
Er wird ja auch nicht aufgelöst, was los war mit den Vögeln, meine ich.
Nee, überhaupt nicht. Also Hitchcock, also was, ganz, ganz großartig, ja.
Was man sagen muss, sein Wirken hat wahnsinnig auch nachgewirkt. Also da gibt es viele Vergleiche. Du hast jetzt die Vögel angesprochen. Also der Weiße Hai zum Beispiel von Steven Spielberg ist cinematografisch sehr beeinflusst von Hitchcock und wie er die Vögel gedreht hat. Ne? Wie dann auch der Hai sozusagen eingesetzt wurde in der Weiße Hai.
Psycho.
Ja, Und von der Kameraführung und der Erzählweise sagt man auch, wäre Schindlers Liste nicht möglich gewesen ohne Hitchcock. Also das zeigt wohl, dass Hitchcock den Spielberg sehr, sehr beeinflusst hat in seiner Karriere.
Was sagt man denn so, was die Filme von Alfred Hitchcock als durchgängiges Band verbindet? Was ist das Besondere an Hitchcock?
Das Besondere ist, das wird immer mit dem Begriff Suspense beschrieben. Also Suspense ist immer so eine Art Spannung, die über den ganzen Film liegt, weil man nicht weiß, was als nächstes passiert. Aber man ahnt, es passiert was.
Es wird, weißt du, das fängt ja häufig auch so alltäglich an. Ne? Ist ja nicht von Anfang an gruselig in den Filmen.
Aber es ist nicht, dass plötzlich die Aliens angreifen, sondern es wird was angebahnt. Und du hast schon immer so eine gewisse Anspannung.
Genau.
Und das ist wohl sehr typisch für ihn. Ich meine, was der Hammer ist, mit wem er alles gedreht hat. Ne? James Stewart, der hat da Paraderollen gespielt. Grace Kelly hat gespielt. Cary Grant, ne? Die Liste ist wahnsinnig lang. Auch die, wenn man sich das anguckt, die Filmografie. Cocktail für eine Leiche, Über den Dächern von Nizza, Der unsichtbare Dritte und so weiter. Da kann man alle aufzählen.
Weiß man denn, wie der als Regisseur war? War das ein Diktator oder mehr einfühlsam?
Da habe ich nichts drüber gelesen. Es scheint zumindest jetzt nicht in irgendeiner Weise besonders auffällig gewesen zu sein. Es war wohl eher am Schluss, dass er körperliche Beschwerden hatte, irgendwelche Schmerzen und auch nicht mehr so motiviert war, nachdem seine Frau einen Herzinfarkt hatte. Und da war so ein bisschen Unmut, weil die letzten drei Filme war ja wohl gar nicht mehr so viel anwesend, weißt du? Und er musste dann seine Crew so ein bisschen selber fertig machen. Aber das hatte natürlich auch mit dem Alter und mit Gebrechlichkeit zu tun.
Also jedenfalls einer der ganz, ganz großen Filmschaffenden. Und du hast mich heute glücklich gemacht, Bernd, weil ich bin doch relativ schnell drauf gekommen, muss ich sagen.
Ja.
Du hast ja schon von vornherein gesagt, das ist so Pipi leicht, das weiß jeder.
Ja, das kann auch manchmal wirklich fies sein, ne?
Das ist so wahr.
Du hast es geschafft.
Danke dir.